Manchmal ist es vielleicht besser, nicht Nachrichten zu schauen, sondern Lebensläufe zu studieren oder zu lesen oder zu beobachten. Und diese schöne Idee hatte die Autorin und Journalistin Jana Simon, hat dazu ein Buch veröffentlicht, Unter Druck heißt es, wie Deutschland sich verändert. Und Jana Simon sitzt mir jetzt gegenüber. Hallo.
Hallo.
Ja, Sie haben 6 Lebensläufe genommen und über einen längeren Zeitraum beobachtet, so ab 2012, 2013 bis 2018 etwa. Wie kam das zur Idee? Ich glaube, Sie hatten ursprünglich auch einige in der Zeit veröffentlicht, aber irgendwann haben Sie ja gemerkt, das wird so ein Langzeitprojekt. Also wie waren die Anfänge des Buches?
Also es fing tatsächlich an, einmal mit Alexander Gauland, der heute ja Chef der AfD ist, dann mit Jörg Asmussen, der zu dem Zeitpunkt damals im Direktorium der Europäischen Zentralbank saß, und mit Thomas Matzak aus Jena, der dort Staatsschützer ist, also bei der Polizei arbeitet. Und diese drei porträtierte ich tatsächlich damals für die Zeit. Und da habe ich damals schon bemerkt, dass die mich sehr interessieren und dass ich den Eindruck hatte, bei denen wird noch was passieren in den nächsten Jahren. Und dann kamen die anderen drei Protagonisten hinzu. Also das ist einmal die Krankenpflegerin Bojena Block, dann eine junge Influencerin und noch eine normale Mittelstandsfamilie aus Stuttgart, und er arbeitet bei Bosch.
Das ist ja ganz interessant, weil Sie gesagt haben, Alexander Gauland, 2013 war ja genau das Gründungsjahr der AfD. Sie waren ja dicht an ihm dran und offenkundig war er ja auch sehr offen, wenn man Ihr Buch liest. Was haben Sie denn gemerkt, wie er sich verändert hat?
Also ich würde sagen, also ich konnte eigentlich miterleben, wie nicht nur er, sondern auch seine Partei sich radikalisiert hat in dieser Zeit. Ja, also 2013 gründete sich ja die AfD, und da war sie ja damals hauptsächlich als Protest gegen die Euro-Rettung und die Griechenland-Rettung. So, das war ja sozusagen der Ausgangspunkt dafür. Und dann kam aber 2015 mit dem Eintreffen der Flüchtlinge, gab es eine Radikalisierung, sowohl bei ihm als auch in der gesamten Partei, würde ich sagen. Und das habe ich dann eben bis heute beobachtet. Und heute sagt Gauland selbst, dass er sich gar nicht sicher ist, ob er und Frau Weidel heute überhaupt noch in die AfD aufgenommen werden würden. Weil sie sozusagen den Neuen, die da jetzt sind, denen wären sie zu systemnah, zu CDU-lastig.
Aber wenn er so offen da auf der einen Seite ist, wie macht er das damit sich selbst klar? Also er ist ja offenkundig dann mehrere Figuren. Sie beschreiben auch ganz schön, er hat ja noch eine Lebensgefährtin und noch eine Tochter. Die Tochter ist nun eher ganz links gestrickt und hat auch Flüchtlinge aufgenommen und so weiter. Also das muss doch das unter einen Hut zu kriegen. Weiß ich nicht, wie Sie ihn da erlebt haben.
Es ist in der Tat so, als würde man verschiedene Gaulands erleben. Also er sagt auch, er spielt verschiedene Rollen in seinem Leben, und so ist es auch. Im Zwiegespräch kann er durchaus selbstironisch sein und sehr schlaue Sachen sagen. Sobald man ihn dann auf der Bühne erlebt, hat man das Gefühl, man erlebt eine Wesensänderung mit. Also dann kriegt er ein vollkommen anderes Gesicht, so ganz harte Züge. Und sagt wirklich Sachen, wo man manchmal denkt, das kann doch nicht derselbe Mensch sein, mit dem man gerade vor 5 Minuten noch geredet hat. Also wie er das tatsächlich selbst alles psychisch durchhält, das weiß ich nicht so ganz genau. Ja? Also sozusagen, ich glaube, dass er einfach, also sein Ziel ist, diese Partei muss erfolgreich sein, diese Partei muss sozusagen so viel Macht wie möglich bekommen, und dem ordnet er alles unter. Es ist also auch, ich glaube, es hat sehr viel mit Machtwillen und Machtstrategie zu tun.
Das sieht man ja auch an seinem Verhältnis zu Björn Höcke, den er immer so als meinen Freund bezeichnet, man aber nicht so recht weiß, was er wirklich für ein Verhältnis zu ihm hat, und man das Gefühl hat, das beschreiben Sie, glaube ich, in Ihrem Buch, dass solange er nützlich für die Partei ist, er sozusagen da auch loyal weiter zu ihm hält. Aber wenn sozusagen Höcke mal irgendwann wirklich der Partei schaden könnte, würde er sich eventuell auch sofort von ihm abwenden.
Das würde ich so denken, dass es genauso ist. Also ich habe jetzt auch schon durchaus kritische Töne von ihm zu Björn Höcke gehört, die er davor noch nicht so geäußert hat. Ich glaube, je extremer Björn Höcke wird und je extremer er sich auch so von dem, noch von den Gemäßigteren da in der Partei abwendet, desto schwieriger wird es für die Partei insgesamt, weil sozusagen Höcke immer derjenige, der Paria ist. Also jetzt nach dem letzten Urteil darf man ja Höcke auch so sogar Faschist nennen. Also ich weiß nicht, wie lange sich eine Partei, die jetzt bürgerlich werden will, wie ja Gauland immer sagt, wie lange die sich so jemanden leisten können. Aber auf der anderen Seite hat Höcke so ungefähr 30% der Parteianhänger hinter sich. Also sie brauchen ihn auch, damit diese Leute nicht weggehen. Aber ich glaube, wenn sie noch stärker werden sollten und sich dann leisten könnten, eventuell auf Höcke zu verzichten, dann muss man noch mal sehen, wie sich dann das Verhältnis neu definiert.
Sie sind ja Reporterin, Beobachterin. Und interessant fand ich es gerade zur zweiten Stelle im Buch, wo Sie sagen, auch Teil des Geschehens werden. Sie beschreiben es auch einmal, glaube ich, schon im Vorwort, wo es Ihnen schwerfiel, mal Gauland zu treffen, weil er da die Aussagen über die deutschen Soldaten in den beiden Weltkriegen gemacht hat, auf die man stolz sein sollte. Und dann gibt es so zwei, drei Szenen. Also eine weiß ich noch, die war genau in der Nacht nach der Bundestagswahl, wo Sie sagen, ich habe Angst vor Ihrer Partei. Also es gab offenkundig Momente, wo Sie auch Ihre Rolle so ein bisschen als Reporterin verlassen haben und dann gesagt haben, ich denke jetzt einfach laut.
Ja. Naja, es ist besonders bei Gauland ist es passiert, weil eben erstens war der immer jetzt so nah am Puls der Zeit und an dem, was gerade passiert ist, dass ich da manchmal gar nicht anders konnte, als eben, war dann eben plötzlich mit Teil des Geschehens. Und das war natürlich unter anderem in der Wahlnacht so, wo ich dann plötzlich mit ihm und noch zwei Mitarbeitern allein im Auto saß und da zu dieser Fernsehshow Anne Will fuhr. Und wo mir plötzlich auch klar wurde, draußen waren lauter Gegendemonstranten und die AfD hatte sehr viel Stimmen bekommen und zog in den Bundestag ein. Und da wurde natürlich mir auch klar, oh Gott, was kommt jetzt eigentlich? Und da hat er dann sehr barsch reagiert, so in dem Sinne, ja, na, was denken Sie denn, was wir vorhaben, so in der Art. Ja. Und das gab's schon noch ein, zwei Mal in der Zeit tatsächlich. Einmal hat auch einer seiner Mitarbeiter sich einmal umgedreht zu mir und hat gefragt, Frau Simon, halten Sie uns eigentlich für Rassisten? Wo ich sehr ins Stottern geriet, weil ich also nicht genau wusste, wie ich da antworten sollte und habe dann weder Ja noch Nein gesagt. Und das war also ein sehr schwieriger Moment, also ob ich da aus dieser Situation irgendwie halbwegs gut herauszuziehen.
Nun muss man ja auch sagen, unter Druck ist jetzt ja nicht ein Buch über Alexander Gauland, die AfD gewonnen, aber erklärt natürlich sehr viel darüber und man kann auch sagen, bei den insgesamt 6 Biografien ist sozusagen die Gauland-Biografie die irgendwie alle verbindet, auch die anderen, das kann man schon sagen. Ich fand sehr, sehr interessant die Figur, was heißt die Figur, das ist eine reale Person, das darf man nicht vergessen, von Bożena Block, die als junge Frau von Polen kommt, nach Westdeutschland damals vor der Wende noch gekommen ist, im Grunde in allen Bereichen des Gesundheitswesens gearbeitet hat. Und ich finde, sie macht so die Widersprüche klar und das fand ich großartig beschrieben zwischen ein sehr, sehr empathischer Mensch, die aber trotzdem zum Beispiel, da sind wir bei der Verbindung, auch mal AfD gewählt hat.
Ja, das stimmt. Also in der Tat ist Gauland die Figur, auf die alle anderen in dem Buch reagieren. Ja. Und bei Bożena Block ist es so, sie arbeitet seit 30 Jahren in Deutschland, immer als Krankenpflegerin oder Altenpflegerin, verdient damit aber so wenig, dass sie in München fast obdachlos geworden wäre und das mit, also als alleinerziehende Mutter mit 2 Söhnen. Und sie beschreibt, wie sie dann auf diesem Wohnungsamt ist und dann plötzlich sieht sie dort eben Flüchtlinge, die auch Wohnungen haben wollen und hat plötzlich das Gefühl, die werden irgendwie besser behandelt als sie, die doch ja eigentlich schon viel länger da ist. Und da stellt sich bei ihr so ein Gefühl ein, ja, das muss man wie Neid beschreiben. Und das ist es, was sie hat so den Eindruck, dass sie arbeitet wahnsinnig, verdient unglaublich wenig, die Wertschätzung ist sehr gering und sie hat den Eindruck, dass in der Politik sie eigentlich niemand mehr vertritt. Also sie ist eigentlich vom Herzen, ist sie eine klassische Sozialdemokratin. Ja, also im Prinzip beschreibt man damit auch so, dass die ganze Tragödie der Sozialdemokratie, dass die eben diese Leute wie Bożena Block nicht mehr erreicht, sondern dass sie tatsächlich in der letzten Wahl dann AfD gewählt hat.
Sie hat sozusagen, fand ich sehr, sehr interessant, da ist gerade ein sehr, sehr langes Porträt dann über sie am Ende, also wo dann ihre Arbeit am Starnberger See beschrieben wird. Also kann ich nur empfehlen, wie gesagt, das Buch natürlich dann auch zu lesen. Sie will sozusagen von unten die Dinge verändern. Sie beschreiben aber ganz schön, als Jörg Asmussen kurzzeitig im Arbeits- und Familienministerium war, hat er versucht, die Dinge von oben zu verändern. Und Jörg Asmussen ist eine sehr interessante Figur, weil wenn man regelmäßig Dokus über die Finanzkrise 2008 sieht, dann taucht neben Per Steinbrück auch mal gleich Jörg Asmussen auf. Das ist dieser kahlköpfige, schlanke Typ. Und da habe ich mich gefragt, wie sind Sie denn an den rangekommen, dass Sie ihn auch zumindest am Anfang wirklich begleiten durften, dass er sich auf dieses Projekt eingelassen hat dann?
Also man muss dazu sagen, Jörg Asmussen ist einer von denen, die ich am längsten kenne von all den Figuren, weil ich habe, das war glaube ich 2007, wenn das jetzt stimmt. Ja, ich glaube 2007 habe ich damals ein Porträt gemacht über Thomas Miro. Der war damals Staatssekretär im Finanzministerium und Jörg Asmussen war damals Abteilungsleiter im Finanzministerium. Und ich begleitete eben Thomas Miro und neben dem war auch immer Jörg Asmussen, genau wie Sie eben beschrieben haben. Und damals ging es um die Vorbereitung des G20-Gipfels. Ja, genau. Und da fiel mir Asmussen schon auf, weil das war einer, der immer alle kannte. Also egal, wo der hinkam, alle kannten Jörg Asmussen und der hat schon zum Frühstück immer 10 Termine gehabt, auch mit den Afrikanern und den Asiaten. Also war so einer, wo man dachte, Mensch, also was wird denn aus dem? Also ich hatte damals so das Gefühl irgendwie, den muss man mal weiter beobachten. Und so war es dann auch. Also tatsächlich wurde er ja dann selber bald Staatssekretär und eben dann ist er zur EZB und ich habe sozusagen in dieser Zeit ab und zu Kontakt zu ihm gehabt, also ich kannte ihn sozusagen schon von diesem anderen Porträt, wo ich ihn so nebenbei interviewt hatte. Und dann ist in der Zeit, wenn die Leute öffentliche Ämter haben, dann müssen sie ja auch noch zu einem, sie müssen ja irgendwie ein bisschen mit der Presse reden. Also das muss er jetzt nicht mehr. Jetzt ist er bei Lazard, ne, bei der US-Investmentbank und jetzt ist es sehr viel schwieriger geworden, sich mit ihm zu treffen, weil auch sein Arbeitgeber das nicht mehr gutiert. Also man darf ihn jetzt nicht mehr begleiten zu Kunden oder Ähnlichem, sondern am Ende konnte ich ihn dann eigentlich immer nur noch in Cafés treffen für genau eine Stunde.
Was ich bemerkenswert in dem Buch finde, das gehört sicherlich auch zum Handwerk, sagt man, ja, wer Reportagen schreibt, der muss schon auf sowas achten, aber wie sehr Sie genau, also Beobachtung sagt man mal so, ja, aber gerade bei Jörg Asmussen ist mir aufgefallen, Sie haben extrem auf seine Körpersprache geachtet, ja, dass er dann später, als Sie ihn wieder treffen, nicht mehr so oft die Hand in die Hosentasche steckt und dass er auch nicht mehr so witzig ist, also vielleicht ist er noch witzig, aber zumindest nicht mehr in der Öffentlichkeit witzig. Also wie gehen Sie da vor? Also das schreiben Sie sich immer gleich auf, was trägt er für eine Krawatte oder wie funktioniert sozusagen, wenn man so möchte, ist jetzt so ein bisschen Making-of, also wie gehen Sie da vor in der Beschreibung?
Also es ist tatsächlich so, dass ich sehr viel aufschreibe. Also schon währenddessen schreibe ich mir auch auf, sozusagen, wie sich jemand bewegt, was mir auffällt, was jemand anhat tatsächlich. Also ich bin jemand, der irgendwie ständig Blöcke vollkritzelt. Das machen nicht alle Kollegen, aber ich mache das so. Und dann natürlich, wenn man die Leute über einen längeren Zeitraum begleitet, dann fallen einem natürlich Veränderungen auch auf. Also er war im politischen Umfeld, hat sich Asmussen meiner Meinung nach freier bewegt als jetzt in diesem Finanzumfeld, weil er auch weiß, dass natürlich, sobald er jetzt Worte sagt, kann es kursrelevant sein. Ja? Also er ist jetzt vorsichtiger, würde ich sagen. Auch insgesamt war dieser Wechsel von Politik in die Finanzwelt für ihn am Anfang, glaube ich, auch nicht so ganz einfach. Und dann merkte man das eben auch an der Körpersprache, wie er so einfach so ein bisschen in sich erstarrte.
Die anderen Biografien sind übrigens auch hochinteressant, wir können uns gar nicht auf alle eingehen, aber der Polizist ist auch sehr interessant, der Thomas Matzak heißt er, glaube ich, in Jena lebt, also hier um die Ecke. Und er ist sozusagen einer der wenigen, der sagt, also im Zuge des NSU-Prozesses, man hätte auch das Trio bekommen können 1998. Also er hat Uwe Böhnhardt weglaufen sehen und er steht fast allein mit seiner Aussage da. Und das finde ich auch gut. Ich weiß nicht, ob Sie sich jetzt im Verlauf der Jahre eine Meinung gebildet haben, ihm zu glauben oder nicht zu glauben. Ich weiß nicht, kann man das überhaupt sagen?
Ja, also er sagt eben tatsächlich, dass bei dieser Garagendurchsuchung damals, dass Uwe Böhnhardt eben rauskam und man hätte ihn verhaften können und es ist eben nicht geschehen. Und er selber hat ja dann sogar seine eigene Aussage vom Untersuchungsausschuss angezweifelt, weil er dachte, Mensch, wenn alle anderen sich anders erinnern, wieso erinnere ich das so? Ich tendiere dazu, ihm zu glauben, auch weil er also alles, was er sonst sagt, sich eben als richtig erwiesen hat und weil man inzwischen weiß, dass es bei dieser Garagendurchsuchung doch sehr viele Widersprüche gegeben hat. Ja, also und viele ja auch Unwahrheiten dann danach verbreitet wurden. Also ich glaube ihm.
Mir geht es immer so, ich würde im Freundes- und Bekanntenkreis auch immer diskutieren, wenn Leute rechts wählen oder auch AfD wählen. Ich habe einen Freund, den ich schätze eigentlich, der aber AfD wählt und ich kann es nicht nachvollziehen. Durch ihr Porträt über die Frau Block kann ich aber zumindest leichter verstehen. Hat das auch was mit Ihnen gemacht, dass Sie da zumindest ein gewisses Grundverständnis jetzt haben?
Naja, also meine Frage war ähnlich wie die, die Sie jetzt gerade genannt haben. Also ich wollte eben auch verstehen, was bringt denn Menschen überhaupt dazu? Ja, also AfD zu wählen. Und bei Bojena Block wusste ich es tatsächlich am Anfang ja gar nicht, ja, dass sie AfD wählt. Das kam im Laufe des Gesprächs dann raus und durch sie ist mir eben auch klar geworden, was es heißt, wenn man in einer so schwierigen sozialen Situation ist wie sie, wie dann unter bestimmten Umständen man dazu kommen kann, bei ihr ist es ja eindeutig aus Protest, dann AfD zu wählen. Also das hat mir auch eine Menge erklärt, auf jeden Fall.
Schlussfrage, das hat auch nochmal mit Ihnen zu tun. Mir ging es jetzt so beim Lesen des Buches. Ich wusste noch nicht, ob ich frustriert sein soll, weil man die Dinge gut versteht. Sie haben es ja auch so Biografiengewebe genannt. Oder ob man jetzt sagen soll, nee, wir müssen jetzt wirklich irgendwie was tun, um das in die richtige Richtung wieder zu lenken. Wie geht das Ihnen? Also man kann auch nach diesem Buch eigentlich keine klassischen Nachrichten mehr schauen, weil die ja immer verallgemeinern eigentlich. Das macht ja Ihr Buch gerade nicht. Also was ist da mit Ihnen passiert?
Naja, klar, Nachrichten sind natürlich immer kurz und sehr bündig und ich bin seit jetzt 20 Jahren Journalistin und habe mich ja sehr auf Porträts und Reportagen spezialisiert und versuche eben mit meinen Geschichten immer so ein bisschen hinter die Kulissen zu gucken und auch Hintergründe zu beschreiben und das will ich auch weitermachen, weil ich glaube, also wenn wir aufhören miteinander zu reden und überhaupt aufhören versuchen uns zu verstehen, dann kommen wir ja irgendwie keinen Schritt weiter.
Frau Simon, ich bedanke mich für das Gespräch.
Danke Ihnen auch.